SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Aufrappeln nach dem Corona-Dämpfer. In Brüssel brüten die Staats- und Regierungschefs über einem Wiederaufbaubudget für Europa. Zusammen geht schneller. Wer zu zweit im Auto sitzt, könnte in Zukunft auf Autobahnen auf einer Extraspur vorfahren. In Brasilien dreht der Wind. Erstmals streiten sich brasilianische Unternehmen gegen die Abholzung des Amazonas. In Israel stecken sich täglich mehr Menschen mit dem Coronavirus an als anfangs Pandemie. Die Regierung will einen neuen Lockdown. Und in unserer Sommerserie «Rendezvous im Dialog mit der Welt» geht es heute um Kulinarisches.
Man isst ja häufig auch mit der Hand in Indien und das gehört zum Essvergnügen genauso dazu, dass man eben den Reis spürt. Und wenn man sich den langen, dünnen Reis vom Süden gewöhnt ist, dann ist man halt ein bisschen ungewohnt mit dem kleineren, dickeren Reis im Norden.
Tischseiten im Sinn von eben zum Beispiel gerade ansitzen, sich nicht über den Teller beugen, kein Laut von sich geben, das gibt es in China in dem Sinn nicht wirklich.
Essen in China und Indien hier um eins. Rendezvous, die kompakte Informationsstunde, heute mit Ivana Pribakovic. Im Winter übernahmen österreichische und thailändische Investoren die Schweizer Warenhauskette Globus. Nun verkauft Globus über 30 seiner Fachgeschäfte. Wir beginnen die Sendung mit der Nachrichtenübersicht. Bitte, Corinna Heinzmann.
Vom Verkauf betroffen sind alle ehemaligen Schild- und Herren-Globus-Filialen sowie alle Navy-Boot-Geschäfte. Globus wolle sich auf das Luxusgeschäft konzentrieren, heißt es in einer Mitteilung. Für die über 300 betroffenen Mitarbeitenden ändere sich nichts. Sie werden von den neuen Eigentümern übernommen. Gekauft werden die Globus-Fachgeschäfte vom ehemaligen Globus-Chef Thomas Herbert sowie von Silvia und Freddy Bayer vom Modehaus Bayer. Die Übernahme erfolge im Februar nächsten Jahres. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Schweizer Außendepartement reagiert darauf, dass in den USA in dieser Woche zwei Menschen hingerichtet worden sind. Es sei bedauerlich, dass die Praxis der Todesstrafe nach 17 Jahren Unterbrechung auf Bundesebene wieder aufgenommen werde. Die Schweiz lehne die Todesstrafe unter allen Umständen ab und setze sich für die weltweite Abschaffung ein, schreibt das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten. Fälle, in denen Straftäter von Bundesgerichten zum Tode verurteilt wurden, liegen in der Hand der US-Regierung. Seit 2003 gab es auf dieser Ebene keine Hinrichtungen mehr. Justizminister William Barr dringt aber darauf, die Hinrichtungen zu vollstrecken. Die British Airways legt ihre komplette Boeing 747-Flotte mit sofortiger Wirkung still. Eigentlich hätten die 31 Jumbo-Jets erst 2024 aus dem Verkehr gezogen werden sollen. Nun aber seien schnellere Maßnahmen nötig, weil wegen der Corona-Pandemie weniger geflogen werde, teilt die Fluggesellschaft mit. In Zukunft werde man verstärkt auf moderne, kraftstoffsparende Flugzeuge setzen. British Airways nutzt die Boeing 747 seit fast 50 Jahren. In Indien haben die Behörden inzwischen mehr als 1 Million Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Über 25'000 Infizierte seien gestorben, teilt das indische Gesundheitsministerium mit. Indien ist damit das dritte Land der Welt, das mehr als 1 Million Infektionen zählt. Mehr bestätigte Fälle gibt es derzeit nur in Brasilien und in den USA. Indien hatte zunächst gehofft, die Pandemie mit einer strikten Ausgangssperre in den Griff zu bekommen. Aber als Dutzende Millionen Menschen deshalb ihren Job verloren und fürchteten zu verhungern und die Fallzahlen trotzdem weiter stiegen, änderte die Regierung ihre Strategie. Die iranische Polizei bestätigt Proteste im Südwesten des Landes. Gestern seien es statt Bebahan zu Protesten gegen die wirtschaftliche Lage im Land gekommen, erklärte der örtliche Polizeichef. Weil die Protestierenden sogenannt regelwidrige Slogans gerufen hätten, sei die Polizei eingeschritten. Nachrichtenagenturen berichten, es sei Tränengas eingesetzt worden. Über Verhaftungen oder Verletzte gibt es bislang keine Angaben. Videos aus sozialen Netzwerken zeigen Proteste von mehreren Dutzend Personen. Diese richten sich gegen die finanzielle Unterstützung für ausländische Bewegungen, etwa die Hisbollah in Libanon oder den syrischen Machthaber Bashar al-Assad. Und nun zum Wetter. Am Nachmittag nehmen die sonnigen Phasen aus Westen zu. Im Osten gibt es noch stellenweise Regen. Im Wallis und Süden ist es meist sonnig. Morgen scheint oft die Sonne. Vor allem im Osten und in den Bergen entlang hat es einige Wolkenreste. Heute liegen die Höchstwerte im Norden um 22 Grad, morgen bei wärmeren 25 Grad, im Süden jeweils um 28 Grad. Dazu weht im Norden eine schwache bis mäßige Brise.
Erstmals seit Monaten treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union von Angesicht zu Angesicht. Am EU-Sondergipfel in Brüssel geht es 2 Tage lang vor allem ums Geld. Zu beschließen gibt es ein EU-Budget für die kommenden 7 Jahre und einen Fonds zum Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft nach der Corona-Pandemie. Die Verhandlungen an diesem EU-Gipfel werden geprägt sein von taktischen Manövern und werden viel Geduld erfordern, um eine Pattsituation zu verhindern. EU-Korrespondent Charles Lieper.
Ein EU-Gipfel wie ein Schachspiel steht an. Wer gewinnen will, muss Geduld zeigen, vorausdenken, abwägen, vielleicht einmal einen taktischen Zug wagen, Bauernopfer akzeptieren. Sonst droht eine Hängepartie oder im besten Fall ein Patt ohne Gewinner. Charles Michel ist der König auf dem Brett. Der EU-Ratspräsident verhandelt, vorverhandelt, seit Wochen hinter den Kulissen. Er weiß um seine Sonderstellung, dass er Ziel aller Angriffe ist. Sein Handlungsfeld ist beschränkt. Ein Feld nach vorne, eins zurück. Also macht er sich Mut.
Je suis totalement convaincu qu'avec du courage politique, il est possible d'obtenir un accord.
Mut brauchen wir für eine politische Einigung. Charles Michel will Hand bieten zu einem tieferen EU-Budget, um die Nordländer zu besänftigen, damit diese Milliarden Euro Subventionen für den Süden akzeptieren. Die Dame auf dem Feld hatte den Abtausch vorgeschlagen. Die Dame ist die starke Figur im Spiel, Angela Merkel, die Bundeskanzlerin. In diesem halben Jahr hat ihr Heimatland den EU-Vorsitz inne, das verpflichtet. Sie wird ausschwärmen, angreifen, drohen müssen. Die Bundeskanzlerin hat vorgelegt, hat mit ihrem Springer, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, vorgespurt.
C'est un moment de vérité et d'ambition pour l'Europe.
Der Moment der Wahrheit für Europa mahnt dieser an. 500 Milliarden Euro Beihilfen ohne Rückzahlungspflicht sollen die von der Pandemie besonders stark betroffenen Südländer in Europa erhalten. Angela Merkel weiß, nicht alle EU-Länder sind bereit, das zu akzeptieren, damit ein erfolgreicher Abschluss des Gipfeltreffens möglich wird.
Wünschenswert wäre es, dennoch muss man ja auch der Realität ins Auge sehen und es bedarf wirklich großer Kompromissbereitschaft.
Unterstützung erwarten darf sie von ihrer Vertrauten, der zweiten Springerin der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Die Menschen erwarten auch in Europa eine Lösung von uns, denn es sind ihre Arbeitsplätze, die gefährdet sind.
Das Problem sind die Querschläger in allen Ecken des Spiels, die Türme. Sie heißen Viktor Orban. Er will nichts von rechtsstaatlichen Vorgaben wissen, damit sein Land Subventionen erhält. Oder Mark Rutte, der Premier der Niederlande. Er nimmt für sich in Anspruch, das sparsame Gewissen Europas zu sein. Er spielt die Rolle, die Großbritannien gewöhnlich spielte, vor dem Brexit. Ruhig stellen sollen ihn, wie damals die Briten, Spezialrabatte für sein Land. Ein taktischer Zug, eine Pattsituation zu verhindern.
At a sufficient level, the rebates are not there.
Rabatte sind nun vorgesehen. Mark Rutte könnte also einlenken. Zum Spiel gehört aber auch, dass der Turm nicht stehen bleibt. Also lanciert der Niederländer eine Rochade.
Secondly, we need reforms.
Subventionen gibt's nur, wenn reformiert wird. So wird das hin und her gehen bis in die späten Abendstunden und morgen weitergehen. Das Ende dieser Partie ist nicht absehbar. Es droht tatsächlich eine Hängepartie, die später fortgesetzt werden muss. Etwas, was sich Europa eigentlich nicht leisten könne, mahnt die Springerin Kommissionspräsidentin von der Leyen, bevor sie maskiert in den riesigen Verhandlungsraum eintritt.
Die ganze Welt beobachtet Europa, ob wir in der Lage sind, gemeinsam aufzustehen und diese Corona-bedingte Wirtschaftskrise zu überwinden.
Die Wirtschaftskrise zu überwinden, bevor die Corona-Krise Europa schachmatt setzt.
Charles Sieber, und das erwartet Sie noch im Rendezvous. Viele pendeln im Auto zur Arbeit. In Zukunft könnte es sich lohnen, sich zusammenzutun. Israel tritt auf die Notbremse. Ein erneuter Lockdown soll die rasante Ausbreitung von Corona verhindern. In der Schweiz kennen wir die Bedeutung der Pflichtlage des Bundes, Stichwort Masken, wenn es um Corona geht. Wie funktionieren diese Lager eigentlich genau, zum Beispiel bei Lebensmitteln?
Unsere Vorräte, was jetzt den gesamten Getreidebereich anbelangt, die reichen im größeren Ordnung zwischen 3 und 4 Monaten, also je nach Verwendungszweck.
Augenschein im Getreidelager des Bundes im Basler Rheinhafen. Und in Singapur wächst der Mut. Der Mut, für Pressefreiheit hinzustehen und auch so zu wählen. Wegen der Corona-Krise verlagern sich die Staus. Es gibt weniger Verkehr am Gotthard und an den Grenzen, dafür umso mehr um die großen Städte. Für die Verkehrsexperten des Bundes jedenfalls ist klar, ob mit oder ohne Corona, die Stunden im Stau werden in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Deshalb prüft der Bund, ob er Extraspuren für Fahrgemeinschaften auf Autobahnen einführen will, wie es im Heimatland der Idee heißt, sogenannte Carpool Lanes. Ivan Santoro, wie funktioniert das genau?
Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Man markiert auf der Autobahn einfach eine Spur, welche anzeigt, dass darauf nur Autos fahren dürfen, in welchen mindestens 2 oder mehr Personen sitzen. In den USA gibt es ja das bereits seit Jahren, vor allem in Kalifornien. Damit das eingehalten wird, wird das dort per Videokamera überwacht. Aber auch in der Schweiz gibt es seit über 1,5 Jahren eine erste Extraspur für Fahrgemeinschaften, nämlich beim Grenzübergang Donevala von Frankreich nach Genf. Laut dem Kanton Genf funktioniert dies ganz gut.
Wo will denn der Bund durch solche Extraspuren für flüssigen Verkehr sorgen? Gibt es da schon klare Vorstellungen?
Nein, konkrete Vorstellungen gibt es da noch nicht. Es gibt also noch keine Projekte. Das ist erst eine Idee der Verkehrsexperten des Bundes, welche die Aargauer Zeitung heute publik gemacht hat. Aber ich habe vorhin mit einem Sprecher des Bundesamtes für Straßen Astra geredet und der hat mir gesagt, solche Extraspuren, eben diese Pool Lanes, die kämen theoretisch überall dort in Frage, wo die Autobahnen mindestens 3-spurig sind. Also beispielsweise auf den stark belasteten Umfahrungen Bern oder Zürich, aber auch im Tessin bei Lugano und in der Westschweiz. Vorstellbar wäre das auch beispielsweise auf den 3-spurigen Abschnitten der stark belasteten A1 zwischen Zürich und Bern.
Wie sind denn die bisherigen Erfahrungen? Also bringt das wirklich Staus zum Verschwinden oder fahren da nicht einfach mehr Leute mit dem Auto zur Arbeit?
Es gibt eine Untersuchung der ETH Zürich zum Potenzial von solchen Fahrgemeinschaften. Dabei hat man aber nicht die Auswirkungen von solchen Extraspuren untersucht, sondern die Fahrgemeinschaften als solche, also die Autoteile. Diese Studie zeigt, dass wenn 30% derjenigen, die jetzt alleine mit dem Auto unterwegs sind, zu Mitfahrern würden, dann könnte man das Verkehrsvolumen in der Schweiz um 10-20% reduzieren, also auch die Staus. Das gibt dann also schon Luft auf den Straßen. Die Erfahrungen aus den USA zeigen aber, dass die Staus mit diesen Extraspuren nicht einfach verschwinden. Vielmehr ist es beispielsweise auf der kilometerlangen Umfahrung von Los Angeles einfach so, dass auf dieser Extra-Pool-Lane freie Fahrt herrscht, aber auf den normalen Spuren, da staut sich der Verkehr trotzdem. Also nur wer sich zur Fahrgemeinschaft zusammentut, der kann damit rechnen, vorwärts zu kommen. Die Alleinfahrer, die bleiben stecken. Ob und wann überhaupt in der Schweiz Extraspuren für Fahrgemeinschaften kommen, das wird mindestens noch 5-10 Jahre dauern, wie mir der Sprecher des Astra sagte. Diese Überlegungen sind wie gesagt neu, so neu, dass es beispielsweise auch noch keine Reaktionen aus Politik und Autolobby gibt. Der Autoclub TCS, der schreibt auf Anfrage nur, man könne sich zu Carpool-Spuren nicht äußern, da man dazu noch keine offizielle Position habe.
Danke für die umfassenden Informationen, Ivan Santoro. Und damit ins Ausland. In Europa empörten sich viele über die illegale Abholzung im brasilianischen Regenwald, die Präsident Bolsonaro nicht nur duldet, sondern anfangs sogar mit Kommentaren befeuerte. Jetzt stößt Bolsonaros Politik erstmals auch in Brasilien auf breite Ablehnung. Die Chefs der landesweit 50 größten Unternehmen fordern eine Kehrtwende. Sie befürchten, der internationale Druck auf Brasilien könnte bald zum Boykott ihrer Produkte führen. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann berichtet.
Seit den absichtlich gelegten Amazonas-Buschfeuern im letzten Jahr steht der rechtsradikale Präsident Jair Bolsonaro international im Gegenwind. Neu ist, dass sich beim südamerikanischen Riesen nun auch intern Druck aufbaut. Ehemalige Verbündete aus der Wirtschaft wenden sich vom Staatspräsidenten ab. Dazu gehören einige der größten brasilianischen Firmen, ebenso frühere Finanzminister und Zentralbankchefs. Auch die internationalen Investoren werden ungeduldig. Sie drohen, Geld aus der brasilianischen Rindfleischproduktion oder aus Staatsanleihen abzuziehen, sollte die Regierung die illegale Abholzung im Regenwald nicht stoppen. Hier geht es um bedeutende Finanzgruppen, die zusammen 2.000 Milliarden Dollar Vermögen verwalten. Marina Grossi vom Verband der nachhaltig produzierenden Firmen Brasiliens macht klar, dass es beim Vorstoß der Großunternehmen gegen die illegale Abholzung auch um Eigeninteressen der Branche geht. Viele unserer Mitglieder, zum Beispiel Kosmetikfirmen, produzieren im Amazonasgebiet und halten sich an die Gesetze. Sie sind in der Offensive, weil sie vermeiden wollen, dass ihre Produkte national und international boykottiert werden. Grossi fordert, Brasilien müsse das Verhindern von illegalen Brandrodungen zur Staatspolitik erklären, also Maßnahmen treffen, die für die aktuelle und für die zukünftigen Regierungen verbindlich sind. In einer Unterredung mit den Chefs der 50 größten Unternehmungen Brasiliens machte der für die Amazonaspolitik zuständige Vizepräsident klar, jetzt müsse schnell etwas geschehen. Der General verspricht, den Kriminellen, die vorsätzlich Feuer legen im Urwald, schon in den nächsten 2 Jahren das Handwerk zu legen. Präsident Jair Bolsonaro doppelte nach und verbot gestern Brandrodungen, zunächst für 4 Monate. Produktkennzeichnung könne in Zukunft den großen Unterschied ausmachen, den Spreu vom Weizen trennen, sagt Marina Grossi. Mit dieser Methode sei der Nachweis zu erbringen, dass auf legalen, also nicht brandgerodeten Flächen angebaut oder geweidet wurde. Würde die Regierung schnell eine gesetzliche Pflicht für das Chippen von Nutztieren erlassen, gelänge Brasilien ein großer Sprung nach vorn, erklärt die Verbandsdirektorin. Vorreiter ist Mafrig, ein Fleischkonzern mit 10 Milliarden Dollar Jahresumsatz. In wenigen Jahren werden alle für den Konzern aufgezogenen Rinder mit Chips ausgestattet sein, das Filet oder die Huft also bis auf die Weide rückverfolgbar sein. Das Tracking gibt Auskunft darüber, ob sich das Tier auf legal oder illegal angelegten Weiden ernährte. Einer der Mafrig-Konkurrenten wurde gerade dabei ertappt, dass über kriminelle Strukturen immer wieder Rinder von illegal gerodeten Weiden im Amazonasgebiet den Weg in die Schlachthöfe des Unternehmens finden.
Ulrich Achermann. Israel und Corona. Das schien anfänglich eine Erfolgsgeschichte, doch das Blatt scheint sich zu wenden. Vorgestern meldete das israelische Gesundheitsministerium fast 1.900 Neuinfektionen, so viele wie noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie. Nun will die israelische Regierung die Lockerung der Corona-Maßnahmen rückgängig machen und erneut einen Lockdown verordnen, vor allem an Wochenenden. Im Studio bei mir ist Nahost-Korrespondentin Susan Brunner. Warum gibt es in Israel jetzt auf einmal wieder so viele Ansteckungen?
Ja, Gesundheitsexperten sagen, dass die Aufhebung der Maßnahmen zu früh erfolgt sei. Insbesondere seien größere Veranstaltungen mit vielen Menschen und Schulöffnungen zu früh erlaubt worden, ohne nennenswerte Kontrolle von Schutzkonzepten. Dann die erste Welle hat Israel ja glimpflich überstanden, im Vergleich zum Beispiel mit einigen europäischen Ländern wie Spanien und Italien, wo das Trauma eben sehr groß war nach so vielen Toten. Das gab es in Israel nicht, also da sind nicht ganz 400 Menschen an Covid-19 gestorben, also viele haben gar keine Angst. Man muss allerdings sagen, dass die Ansteckungsrate bei älteren Menschen und Risikogruppen, das hat sich seit der ersten Welle etwa halbiert. Diese Gruppen sind offenbar vorsichtiger als jüngere Menschen. Und auch wenn die Ansteckungsraten hoch sind, insgesamt sind im Moment 203 von etwa 25.000 Corona-Angesteckten in einem kritischen gesundheitlichen Zustand. Das ist weniger als bei einer Grippewelle. Das kann das Gesundheitssystem in Israel gut bewältigen.
Die israelische Regierung hat sich gestern Abend auf neue Maßnahmen geeinigt, nach langem Ringen. Und dabei will Premierminister Benjamin Netanyahu nicht von einem neuen Lockdown reden. Aber was gilt denn jetzt? Gibt es am Wochenende einen Lockdown oder gibt es den nicht?
Genau, es kommt ein bisschen darauf an, an welchem Wochenende. Darüber wird noch gestritten, dass zum Beispiel Fitnessstudios, die müssen wieder zumachen. An Wochenenden dürfen Restaurants nur Essen ausliefern, nach Hause oder Takeaway anbieten. Ebenso Cafés, dann sollen Einkaufszentren, Schönheitssalons, Coiffeure, Touristenattraktionen und Museen an Wochenenden zumachen. Erst am nächsten Wochenende dann die Strände, obwohl es da keine Beweise gibt, dass es da besonders viele Ansteckungen gibt. Es gibt auch keine Ausgangssperren, also es ist nicht so wie beim ersten Lockdown. Aber gerade das erweckt ein bisschen Zweifel, ob diese halben Maßnahmen auch etwas nützen.
Am Dienstagabend kam es in Israel zu großen, teils gewalttätigen Protesten, unter anderem auch gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen. Gibt es denn keine staatliche Hilfe für diejenigen, die in Corona-Zeiten nicht oder kaum etwas verdient haben?
Doch, die gibt es jetzt, aber sie kommen für viele zu spät. Mehrere Milliarden wird Premierminister Netanyahu den Israelis zukommen lassen. Und zwar sollen alle etwas erhalten. Das heißt aber, es bekommen nicht unbedingt diejenigen Hilfe, die sie jetzt am dringendsten brauchen. Netanyahu hätte diese Hilfe im Mai, Juni anbieten sollen. Doch da sei er mit seinem Korruptionsprozess und seiner eigenen finanziellen Lage beschäftigt gewesen, monieren Kritiker. Und tatsächlich hat er für sich auch eine Steuererleichterung herausgeholt.
Werden sich denn, um jetzt den Bogen zurückzuschlagen, werden sich die Israelis an den neuen Lockdown, wenn man den so nennen kann, werden sie sich daran halten? Was ist da Ihre Einschätzung?
Also ganz sicher nicht alle. Widerstand regt sich jetzt schon bei Restaurantbesitzern, von denen sich viele offen weigern, auf Takeaway umzustellen, weil sie bereits alles eingekauft haben für den Normalbetrieb und nicht jetzt einfach vom Freitag auf Samstag alles wieder dicht machen können oder eben umstellen können. Und dann ist das Vertrauen in die Regierung auch nicht besonders groß. Es gibt kein für alle nachvollziehbares Konzept. Es kommt mal so, mal anders daher, ist für viele unklar. Und dann ist schlicht auch die wirtschaftliche Not groß. Und da hilft es natürlich nicht, wenn einige Politiker zuerst für sich selbst schauen und erst dann für ihre Bürgerinnen und Bürger.
Besten Dank für diese Einschätzungen zu Israel, Susan Brunner. In die Schweiz. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig Pflichtlager sind. Als die Infektionswelle auf Europa zurollte, begannen sich plötzlich alle zu fragen, haben wir genug Masken? Ein Importland wie die Schweiz ist besonders auf Notvorräte angewiesen, wenn Lieferketten unterbrochen sind. In den Pflichtlagern des Bundes sind Medikamente, Treibstoff, Gas, Dünger und natürlich Lebensmittel. Wie diese Pflichtlager bewirtschaftet werden, wollten wir am Beispiel Getreide wissen. Dario Pelosi war für uns am Basler Rheinhafen.
Silomaschinist Marco Siedler führt ins oberste Geschoss eines der Silogebäude der Rhenus Logistik am Rheinufer. Durch die trüben Glasfenster sieht man weit übers Dreiländereck auf die Lastschiffe auf dem Fluss. Im Betonboden des großen Raumes hat es in regelmäßigen Abständen vergitterte Löcher.
Also wir sind hier auf dem Zellenboden jetzt und jedes Loch ist eine Lagerzelle. Wir haben von diesen 160 Stück je ca. 100 Tonnen Kapazität. Also wir haben auch 16'000 Tonnen, wenn es alles voll ist, Getreide hier drin in diesem Silo.
Legt ein Lastschiff mit Getreide an, nehmen der Silospezialist und sein Team auf dem Schiff Proben und prüfen sie auf Schädlinge. Ist die Ladung in Ordnung, wird sie ins Silo gepumpt. Im Lager braucht es aber zusätzliche Kontrollen mit Temperatursonden.
Mit dem können wir feststellen, ob es Ungeziefer hat. Zweite, dritte Messstelle mit 14, 15 Grad und die vierte Messstelle hat 25 bis 30 und dann geht es wieder runter. Und dann wissen wir praktisch, dass es Käfer hat, weil die gerne Wärme ab und Exkrement und es gibt Wärme.
Chef von Marco Siedler und der Schweizer Rhenus-Gruppe ist Andreas Stöckli. Rhenus ist ein großer Lagerist von Futtermittel und Getreide. Das Unternehmen lagert dieses im Auftrag von Händlern. Einige der Lagerzellen im Silo sind Pflichtlager.
Jede Zelle ist für einen Kunden bestimmt und dort ist dann über unser IT-System ersichtlich, ob das Pflichtlager ist oder kein Pflichtlager.
Im Silo betrachtet auch Heinz Eng die Lagerzellen. Eng ist stellvertretender Geschäftsführer von Reserve Suisse. Die Genossenschaft soll die Nahrungsvorsorge sicherstellen. Mitglieder sind Händler, Importeure, Großverteiler. Sie sind verpflichtet, von gewissen Produkten Pflichtlager anzulegen.
Die Pflichtlager werden als rotierende Lager gehalten. Das heißt, es erfolgt auch immer wieder ein Austausch. Die freien Vorräte gehen in den Verbrauch, respektive in die Verarbeitung, und neue Ware kommt hinzu.
Insgesamt umfassten die Pflichtlager 583.000 Tonnen Getreide. Das reiche für 3 bis 4 Monate. Der Bund zahlt den Unternehmen eine Entschädigung, um Pflichtlager zu errichten. Und die Unternehmer beauftragen dann zum Beispiel Andreas Stöckli. Der allerdings freut sich darüber nur bedingt.
Das Geschäft mit den Pflichtlagern ist gänzlich unattraktiv. Pro Tonne Pflichtlager und Jahr bekommen wir zwischen 40 bis 60 Franken. Der Aufbau eines Pflichtlagers beträgt etwa 1.000 bis 1.200 Franken in der Investition. Und da sieht man, dass die Entschädigung einfach zu tief ist und die wird via Reserve Suisse festgelegt.
Stöcklis Silos am Basler Rheinufer stehen in enger Konkurrenz mit anderen Nutzungsplänen. Sanierung oder Ausbau des Silos sei schwierig und teuer. Heinz Eng weiß um die Kritik und nickt.
Silobau ist teuer. Und das muss natürlich auch kostendeckend sein. Aktuell sind wir daran, diese zu überprüfen. Wir hoffen, dass hier eigentlich eine bessere Kostentransparenz entsteht und je nachdem auch Korrekturen gemacht werden können.
Corona dürfte damit eine Rolle spielen. Auch wenn Lebensmittel nie knapp waren, hätte sich gezeigt, dass es Puffer brauche.
Beim Reis war es effektiv so, dass traditionelle Exportländer wie Thailand, eben auch Italien, je länger Covid-19 dauerte, sich damit beschäftigt haben, ein Exportverbot für diese Waren auszusprechen, weil natürlich zuerst der Inlandbedarf dieser Länder gedeckt werden sollte.
Reserve Suisse und ihre Partnergenossenschaften gingen nun generell über die Bücher.
Sind diese Vorräte ausreichend? Braucht es da Korrekturen? Und hier sind gewisse Szenarien, dass man vielleicht gerade jetzt im Lebensmittelbereich die eine oder andere Warengruppe eher noch aufstocken wird.
Die Diskussion um Kosten und Entschädigung für Pflichtlager dürfte damit aktuell bleiben.
Dario Pelosi. Wie die Versorgung der Bevölkerung mit dem Nötigsten sichergestellt werden kann, auch in Krisenzeiten, dieser Frage geht auch unser wöchentliches Wirtschaftsmagazin Trends nach. Zu hören morgen früh nach 8 Uhr auf Radio SRF 1 oder bereits heute Abend auf srf.ch/trends. Überraschung bei den Parlamentswahlen in Singapur. Die Oppositionelle Arbeiterpartei hat 10 der 93 Sitze erobert. Das ist zwar wenig im Vergleich zur Mehrheit, den die Regierungspartei weiterhin hält, wie bei allen Wahlen seit der Staatsgründung 1965. Doch der Sitzgewinn der Arbeiterpartei zeigt, viele Menschen in Singapur wünschen sich mehr als wirtschaftlichen Aufschwung. Pressefreiheit zum Beispiel. Denn um diese steht es im südostasiatischen Stadtstaat besonders schlecht. Karin Wenger berichtet.
Rote Linien seien ihre ständigen Begleiter im Newsroom gewesen, erzählt Maisar Al-Jaru über WhatsApp. Die Singapurerin arbeitete mehrere Jahre als Produzentin für den Fernsehsender Channel News Asia. Heikle Themen wie soziale Ungerechtigkeit, Armut oder Rassismus fassten wir nicht an oder berichteten nur so, wie es die Regierung wünschte. Das reiche Singapur gilt in der Region als Erfolgsmodell und Inspiration. Umso schlimmer sei es, dass es im Stadtstaat kaum Pressefreiheit gebe und die Medien von der Regierung kontrolliert würden, sagt Daniel Bastar, der Asien- und Pazifikdirektor der NGO Reporter ohne Grenzen.
You have many news outlets, several newspapers, radio stations, TV.
Es gibt viele Zeitungen, Radio- und Fernsehstationen in Singapur, aber nur einen Chefredaktor. Und der sitzt im Büro des Premierministers. Die Situation in Singapur ist inzwischen so schlecht, dass das Land auf der gleichen Ebene steht wie China, Iran, Saudi-Arabien oder Libyen. Auf der Rangliste für Pressefreiheit fiel Singapur in diesem Jahr um 7 Plätze auf den 158. von 180 Plätzen zurück. Grund dafür ist ein neues Gesetz gegen vermeintliche Fake News, das im vergangenen Jahr verabschiedet wurde. Dieses habe nun auch den kleinen Freiraum, den regierungskritische Blogger und Aktivisten im Internet und den sozialen Netzwerken gefunden hätten, zunichte gemacht, sagt Gary Roden, der ehemalige Direktor des Asia Research Centers der Murdoch-Universität in Australien.
Of course, it's the internet. For a while, seemed to be outside the snare of these acts.
Die Regierung entscheidet, was wahr und was falsch ist, was als Anstachelung zu Aufruhr oder als Kritik an öffentlichen Institutionen eingestuft und verboten wird. Nicht nur der Journalist kann dann angeklagt werden, sondern gleich das ganze Medienhaus. Die Kontrolle geschehe jedoch oft viel subtiler als durch Gesetze und Strafen, sagt Kenneth Poultan, Politikwissenschaftler und Professor an der Nationalen Universität von Singapur.
I think a lot of the controls that are done happen at a more sophisticated level.
Die ersten Gatekeeper sind die Redakteure, die längst verinnerlicht haben, was erlaubt ist und was nicht. Jüngere Journalistinnen und Journalisten sind oft noch mutiger, doch damit schwinden ihre Chancen, auf der Karriereleiter aufzusteigen. Gegängelte Presse, harsche Gesetze, Selbstzensur. Das müsse sich ändern, forderte Sylvia Lim, die Vorsitzende der Oppositionellen Arbeiterpartei, nach den Wahlen von letzter Woche in einem Interview mit Bloomberg.
We want to have a big discussion at the appropriate time about how we can be a more open society.
Wir wollen darüber diskutieren, wie wir eine offenere Gesellschaft mit mehr Pressefreiheit werden können, um unser Land zu stärken. Nach dem guten Wahlresultat der Arbeiterpartei hat Lims Forderung Gewicht, genauso wie die Stimmen der jungen Singapurer, die maßgeblich zum Sitzgewinn der Opposition beigetragen haben. Die 27-jährige Journalistin Maisara Al-Jaru sagt, viele Junge seien unzufrieden und wollten mehr als ein sicheres Einkommen und eine staatliche Wohnung.
A growing sense of fearlessness in this younger generation, where they are like, we need to talk about it.
Die junge Generation wird immer mutiger und sagt, wir müssen über alles reden, weil es die traditionellen Medien nicht tun, auch wenn es Konsequenzen für uns hat. Wir wollen mehr Transparenz und eine fairere Gesellschaft. Dafür will sich die erstarkte Opposition einsetzen. In Singapur, wo das Parlament weiterhin von der Regierungspartei dominiert wird, ist der Weg zu einer offeneren Gesellschaft und einer freien Presse jedoch noch weit.
Karin Wenger, 1:1 im ersten und vierten Zeit für den Dialog mit der Welt im Rendezvous. Und zum Abschluss unserer Gespräche über China und Indien geht's heute noch um das indische bzw. chinesische Essen. Ich verspreche Ihnen, Sie werden gleich Neues erfahren. Nach den Schlagzeilen mit Corinna Heinzmann.
Die Warenhauskette Globus verkauft über 30 seiner Fachgeschäfte. Betroffen sind alle ehemaligen Schild- und Herren-Globus-Filialen sowie alle Navy-Boot-Geschäfte, wie Globus schreibt. Die Mitarbeitenden werden von den neuen Eigentümern übernommen. Dabei handelt es sich um den Ex-Globus-Chef Thomas Herbert sowie Silvia und Freddy Bayer vom Modehaus Bayer. Der Bund verzeichnet für die Schweiz und Liechtenstein 92 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Gestern sind im Bundesamt für Gesundheit 142 neue Ansteckungen gemeldet worden. Das Schweizer Außendepartement reagiert darauf, dass in den USA in dieser Woche zwei Menschen hingerichtet worden sind. Es sei bedauerlich, dass die Praxis der Todesstrafe nach 17 Jahren Unterbrechung auf Bundesebene wieder aufgenommen werde, schreibt das Schweizer Außendepartement.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.